ARD Sounds.
Nach dem Anschlag auf den CSD hätte die Tat in Berlin verhindert werden können?
Sonnenblumen und Lavendel, so reagieren Landwirte auf die Klimaveränderungen.
Und Rabatte und Schnäppchen, welche Rolle spielt der Sommerschlussverkauf noch?
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Dienstag, der 28. Juli. Moritz Zacho und Julia Barth sagen Servus, Grüezi und Hallo und schicken Grüße in die ARD Sounds App oder wo auch immer ihr uns sonst hört.
Moin hast du noch vergessen, aber sonst war, glaube ich, alles an Begrüßung mit dabei.
Moin ist ja aber auch dein Metier, dafür habe ich dich.
Das stimmt.
Auch heute starten wir unseren Podcast mit einem Rückblick auf den Anschlag auf den CSD in Berlin. Der ist ja gerade mal 4 Tage her.
So, im Moment ist das Gefühl, dass mich eine Gänsehaut überzieht. Es ist Trauer, es ist Wut, es ist blankes Entsetzen, weil es hätte jeden von uns treffen können.
Das sagt Christian. Er war in der Nähe des Anschlags und am nächsten Tag auch auf der Gedenkveranstaltung am Brandenburger Tor. Und möglicherweise fragt auch er sich, wieso konnte das nicht verhindert werden?
Wir haben ja gestern schon erzählt, dass der Tatverdächtige Abdul B. Verbindungen zur islamistischen Szene hatte. 2025 hat er versucht, sich der Terrorgruppe Islamischer Staat anzuschließen und dafür wollte er nach Syrien reisen. Er ist aber schon im Libanon festgenommen worden und er wurde dann wieder nach Deutschland zurückübergeben. Warum? Naja, er ist nun mal deutscher Staatsbürger.
Hier war er dann ein halbes Jahr in Untersuchungshaft und stand auch vor Gericht wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Er wurde wegen seines Alters, da war er noch 20, aber nach Jugendstrafrecht verurteilt. Das können Gerichte bei allen tun, die nicht älter als 21 Jahre alt sind. Und in dem Fall ist das unter Auflagen passiert, auf Bewährung, aber er war dann eben auf freiem Fuß.
Ist jetzt aber nicht so, dass die Behörden ihn da nicht mehr auf dem Schirm hatten. Also sie haben sein Handy überwacht, wohl auch sein Haus mit Videoüberwachung im Blick gehabt und ihn, so haben das Kollegen von uns recherchiert, als Hochrisikoperson auf dem Schirm gehabt, also als Gefährder.
Einmal kurz zu diesem Begriff, wie viele Personen als Gefährder eingestuft sind. Da gibt es sehr unterschiedliche Zahlen, irgendwas zwischen wenigen hundert und mehreren tausend, je nachdem, wen man fragt. Und unser ARD-Terrorismusexperte erklärt das so. Das BKA und der Verfassungsschutz, die zählen da unterschiedlich. Das Bundeskriminalamt, also die Polizei, zählt dazu nur diejenigen, die man sehr dringend verdächtigt, einen konkreten Anschlag zu planen. Der Verfassungsschutz, also unser Inlandsgeheimdienst, rechnet dazu alle grundsätzlich gewaltorientierten Islamisten. Da gehören dann nicht nur Personen zu, die einen Anschlag verüben könnten, sondern auch diejenigen, die, flapsig gesagt, Gewalt gut finden.
Aber auch ein paar hundert potenziell besonders gefährliche Personen kann die Polizei ja nicht lückenlos beobachten. Das ist einfach viel zu viel, das sagen unsere Terrorismusexperten. Und selbst wenn man sie gerade überwacht, wie das bei Abdul B. ja der Fall war, dann muss die Polizei da ja auch nicht unbedingt daraus erkennen, was er vorhat. Die Überwachungskamera vor seinem Haus hat wohl sogar aufgezeichnet, dass er am Samstagabend aus der Tür ist, aber das allein ist ja noch kein Hinweis auf eine Straftat. Und in diesem Fall gab es dann wohl auch keine Hinweise darauf, dass er einen Anschlag plant. So wie es aussieht, war das eine Fehleinschätzung.
Und deshalb wird jetzt vor allem viel darüber diskutiert, warum er sich überhaupt frei bewegen konnte und ob so potenziell gefährliche Personen nicht nach Erwachsenenstrafrecht, also härter behandelt werden sollten.
Teil der Bewährungsauflagen von Abdul B. war, dass er verpflichtend Beratungsgespräche in einem Deradikalisierungsprogramm wahrnehmen musste. Und zwar beim Violence Prevention Network in Berlin. Thomas Mücke ist der Leiter dieses Projekts und er hat gesagt, Abdul B. war in den Gesprächen zwar immer sehr freundlich und nicht aggressiv, aber so richtig konnten die Sozialarbeiter ihn nicht erreichen.
Wir hätten jetzt nächste Woche einen dritten Termin gehabt. Wenn es so geblieben wäre, hätten wir gesagt, er ist nicht, erfüllt nicht die Voraussetzung, an einem Deradikalisierungsprogramm teilzunehmen.
Dann wäre es so gewesen, dass eine andere Organisation auch nochmal solche Beratungsgespräche geführt hätte. Und wenn die auch zu dem Schluss gekommen wären, wir kommen an ihn nicht ran, dann hätte das Gericht das nochmal prüfen müssen, weil die Auflage zur Bewährung ja nicht erfüllt gewesen wäre.
Mit anderen Worten, das dauert alles sehr lange, trotz dieses schwerwiegenden Verdachts gegen Abdul B. Innenminister Alexander Dobrindt hat deshalb auch gefordert, Gefährder sollten grundsätzlich nicht nach Jugendstrafrecht behandelt werden und schon gar nicht auf Bewährung in Freiheit kommen. Er findet auch, dass Gefährder eine Fußfessel tragen sollten und diesen Vorschlag, den gibt es auch aus der SPD.
Was die Änderung beim Strafrecht betrifft, da ist Justizministerin Stefanie Hubig noch etwas zurückhaltend. Sie will erstmal eine Untersuchung abwarten, die ihr Ministerium schon in Auftrag gegeben hat, mit der Frage, ob es eine Verschärfung des Jugendstrafrechts braucht. Das hat jetzt nichts mit dem aktuellen Fall zu tun, sondern damit, dass die Zahl der Straftaten bei Jugendlichen generell zunimmt. Ergebnisse gibt's aber wohl erst Ende nächstes Jahr.
Das passt natürlich nicht so wirklich zu den Bedürfnissen von Politikern, nach so einer Tat auch ganz schnell zu reagieren.
Ja, das stimmt wohl.
Auch genau, Bundeskanzler Friedrich Merz hat jetzt schnelle Konsequenzen angekündigt, wenn es darum geht, die Bewegungsfreiheit von Gefährdern einzuschränken. Auch die Linkspartei, die fordert Konsequenzen. Sie kommt da aber aus einer anderen Richtung. Co-Chef Luigi Pantisano sagt, es braucht einfach mehr Prävention, also Vorsorge, dass sich Personen gar nicht erst radikalisieren. Und er kritisiert in dem Zusammenhang, dass die Bundesregierung gerade bei solchen Programmen aktuell spart.
Zum Schluss wollen wir euch noch ein kurzes Update zu den Opfern geben. Inzwischen ist bekannt geworden, dass die Tote eine 65-jährige Frau aus Polen war, die mit ihrer Tochter zum CSD nach Berlin gekommen ist.
Wirklich schrecklich.
Die Tochter hat überlebt. Und die gute Nachricht von gestern kommt aus der Charité. Allen Schwerverletzten, die dort behandelt werden, geht es besser. Nur noch einer ist auf der Intensivstation.
Unsere Kurznachrichten.
Der Autobauer Porsche will in den nächsten Jahren rund 5000 Stellen abbauen. Schon letztes Jahr wurde beschlossen, dass Jobs gestrichen werden. Insgesamt müssen bis 2035 damit knapp 9000 Mitarbeiter gehen. Damit will Porsche die Personalkosten senken und im Gegenzug sollen dann gut 2 Milliarden Euro in die Standorte Zuffenhausen und Weissach investiert werden. Ziel sei es, wettbewerbsfähiger zu werden und langfristig möglichst viele Arbeitsplätze zu sichern.
In Berlin geht es weiter mit dem Personal-Tetris. Franziska Hoppermann ist die neue Generalsekretärin der CDU und löst damit Carsten Linnemann von diesem Posten ab, der ja Gesundheitsminister wird. Zu ihren Hauptaufgaben gehört die Organisation von Wahlkämpfen und da bleibt ihr auch nicht viel Eingewöhnungszeit, denn die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt sind bereits in knapp 6 Wochen.
Letzte Woche haben wir euch von einem Test des Softwareunternehmens OpenAI berichtet, bei dem künstliche Intelligenz sich ja selbstständig gemacht hat und einen Hackerangriff durchgeführt hat. In den USA haben jetzt 40 Tech-Konzerne als Folge darauf eine Sicherheitsallianz gegründet. Unter anderem mit dabei sind Konzerne wie Microsoft und Palantir. Ziel ist es, einen allgemein verfügbaren Sicherheitsbaukasten für KI-Agenten zu entwickeln. Na, ich hoffe, die KI entwickelt den nicht mit.
Ja, besser wär's. Irgendwann übernimmt die KI uns alle. Diese Woche wird es nochmal richtig heiß. Auf vielen Thermometern werden wieder mehr als 30 Grad stehen. In der Sonne wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr. Und mir graut schon vor meiner kleinen Dachgeschosswohnung.
Boah, du Arme, ja.
Immerhin soll diese Hitzewelle nur kurz bleiben, 2-3 Tage so ungefähr. Aber alle, die in der Landwirtschaft arbeiten, gucken vermutlich trotzdem besorgt in ihre Wetter-App. Denn diese Wetterextreme nehmen wegen des Klimawandels ja weiter zu und machen auch was mit der Ernte auf den Feldern.
Ja, zum Beispiel mit dem Getreide. Jetzt gerade liegen wir mitten in der Erntezeit, aber in vielen Ecken des Landes musste auch schon viel früher geerntet werden. Die Landwirte, die passen sich dem Wetter also an, wie so oft wahrscheinlich in ihrem Berufsleben. Mhm. Es geht einfach darum, andere Getreidesorten oder auch andere Lebensmittel anzupflanzen. Und das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen.
Unser Blick geht dabei unter anderem nach Mitteldeutschland. Da setzen viele Landwirte auf Sonnenblumen. Sieht toll aus, ist aber auch praktisch, denn Sonnenblumen werden zu Vogelfutter, Biodiesel und natürlich vor allem zu Öl verarbeitet. Das kennen wir aus dem Supermarkt. Eckehard Hormann ist so jemand, der als Landwirt südlich von Magdeburg auf Sonnenblumen umgestellt hat, weil die so unkompliziert sind.
Wir müssen im Prinzip einmal ein Herbizid spritzen, einmal Dünger streuen und dann ernten. Also mehr müssen wir eigentlich an den Sonnenblumen aktuell nicht machen. Also wir haben ja auch keine Schädlinge, die da massiv zuschlagen. Wir haben auch mit den Pilzkrankheiten nicht so viel Probleme, wie wir es beim Raps haben.
Brandenburg und Sachsen-Anhalt sind da aktuell übrigens Spitzenreiter beim Sonnenblumenanbau. Da stehen die meisten in Deutschland, könnte man sagen. Andere sind da noch nicht so weit.
Ja, und das hat sich erst in den vergangenen Jahren so richtig stark entwickelt. Innerhalb von 6 Jahren hat sich der Anbau, jetzt mal auf Sachsen-Anhalt geblickt, von Sonnenblumen fast verdreifacht.
Es ist jetzt aber nicht so, dass wir bald nur noch Sonnenblumen sehen werden, wenn wir in Deutschland an Feldern vorbeifahren. Der Sächsische Bauernverband zum Beispiel sagt, dass es da noch viel Nachholbedarf bei der Vermarktung gibt, damit die Sonnenblume kein Nischenprodukt bleibt.
Unser Magdeburger Landwirt Eckehard Hormann ist auf jeden Fall nicht der einzige Landwirt, der mit anderen Pflanzen experimentiert und versucht, sich anzupassen. Ganz woanders in Deutschland, da bauen Johannes und Kerstin Sprünken am Niederrhein in Nordrhein-Westfalen neben Sonnenblumen auch, riecht richtig gut, Lavendel an.
Zarte Pflänzchen anstatt stattlicher Milchkühe, könnte man sagen. Die hatte das Paar nämlich vorher. Die Idee mit dem Lavendelanbau kam dann durch eine Fachzeitschrift.
bei dem Klimawandel, es war ja hier sehr trocken die letzten Jahre und da haben wir gedacht, oh, also die Hitze haben wir schon von der Provence und wir haben ein schönes trockenes Feld, wo wir halt unser Lavendel stehen kann, weil er mag ja keine nassen Füße und dann haben wir gedacht, das wäre doch mal eine schöne Sache.
Ähnlich wie Sonnenblumen sagt man dem Lavendel nach, dass er ziemlich pflegeleicht ist. Mir ist gerade zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen Lavendel hops gegangen. Ich scheine was falsch zu machen. Vielleicht muss ich weniger gießen. Die Profis am Niederrhein haben das auf jeden Fall deutlich besser im Griff und gewinnen auf ihrem Hof daraus Öl und Honig.
Lavendelhonig. Das klingt richtig gut, finde ich. Wir halten auf jeden Fall fest, unsere Landwirtschaft verändert sich und wird sich auch noch mehr verändern. Das zeigt eine Studie der Uni Würzburg, bei der untersucht wurde, wie die Landwirtschaft im Jahr 2100 aussehen könnte.
Pflanzen, die viel Wasser brauchen und nicht so gut Hitze abkönnen, könnten in den nächsten Jahren immer weniger angebaut werden, zum Beispiel Gerste oder Zuckerrüben.
Oliven, Pfirsiche und Mandeln könnten dann realistische Alternativen sein. Da denke ich mir nur, oh Mann, denn als ich vor einigen Jahren gelesen habe, dass in der Nähe meiner Heimatstadt Osnabrück Weinreben angebaut werden, da habe ich auch schon gestaunt, aber Pfirsiche, Oliven und Mandeln, ja, also die brauchen ja nun wirklich ein mediterranes Klima.
Man fühlt sich direkt wie am Mittelmeer. Das ist aber bisher natürlich erstmal eine Studie. In der Realität muss sich zeigen, ob das wirklich alles so kommt. Klar ist, der Anbau von neuen Sorten erfordert auf jeden Fall neues Fachwissen, spezielle Techniken, andere Geräte und auch neue Logistikketten und Märkte.
Rabatte, Rabatte, Rabatte. Überall, wohin man schaut, sieht man in den Städten Schilder mit SSV, also Sommerschlussverkauf. Den gibt es zwar offiziell schon seit mehr als 20 Jahren nicht mehr, aber trotzdem versuchen uns die Einzelhändler jedes Jahr aufs Neue mit solchen Angeboten ins Geschäft zu locken.
Ja, und so große Schilder, auf denen Fett Sale steht, die sehen wir zwar schon seit einigen Wochen wieder, aber jetzt ist sozusagen das Finale der Rabattaktion gestartet. 2 Wochen dauert das so ungefähr, so beschreibt es der Handelsverband. Und in dieser Zeit wird uns vor allem Ware günstiger angeboten, von der die Händler noch größere Mengen besitzen oder die nach der Sommersaison nur schwer zu verkaufen sind. Ob die gerade wirklich günstiger sind, müssen wir selber beim einzelnen Produkt gut im Blick behalten. Manche sind wirklich ein Schnäppchen, andere wiederum nicht.
Also vielleicht haben wir hier und da nochmal die Chance, Sommerklamotten günstig zu shoppen. Denn erst haben viele von uns nicht so zugeschlagen, weil es uns zu kühl war. Und dann sind wir nicht in die Städte gefahren, weil es uns zu heiß war. Ja, das soll noch einer sagen, wir als Verbraucher wären sensibel.
Irgendwas ist ja immer. Und weil wir uns so angestellt haben, gibt es gerade auch mehr Ware als in so manchen anderen Jahren, die deutlich reduziert ist. Im Sprech des Handelsverbands heißt das dann spürbare Restbestände. Ich habe mich allerdings auch gefragt, welche Rolle so ein inoffizieller Sommerschlussverkauf in Zeiten von Cyber Monday, Black Friday und so weiter eigentlich überhaupt noch spielt. Das hier ist die Meinung von Menschen aus Köln.
Ja, die Rabatte sind doch ziemlich groß. Ich würde sagen, noch mehr als im Winter. Und läuft ja auch noch, während der Sommer eigentlich läuft. Ist dann schon interessant, weil man es noch gut nutzen kann.
Nicht mehr die große, weil die ganzen Online-Portale die ganze Zeit Angebote haben. Also ich laufe jetzt nicht los und warte vom Kaufhof, dass die Türen aufgehen.
Was ich brauche, hole ich mir, wenn ich es brauche. Ist ja alles runtergesetzt und das kann man das ganze Jahr kaufen. Also ich meine, wir kommen ja noch aus einer Generation, wo es wirklich anders war. Dann hat man auf den Schlussverkauf hingefiebert und dann hat man gesammelt und dann sagt man, ich brauche das und das. Dann ging man in den Kaufhof und hat eingekauft.
Das ist heute ja nun wirklich anders, ne? Alles immer und zu jeder Zeit. Dann, wann man es braucht und vor allem, wann man es will. Finde ich manchmal etwas überfordernd, aber ist natürlich auch praktisch. Und Rabatte spielen nach wie vor eine wirklich große Rolle für unser Kaufverhalten. Je nach Produkt werden 3/4 der Kaufentscheidungen von Rabatten beeinflusst. Das zeigt eine repräsentative Umfrage der Unternehmensberater der Boston Consulting Group vom April.
Und die zeigt auch, dass Verbraucher mittlerweile stärker auf Preise achten als zum Beispiel noch vor einem Jahr. Ist ja auch irgendwie kein Wunder, dadurch, dass wir hohe Sprit-, Lebensmittel- und Mietpreise haben. Ob uns da echte Rabatte angeboten werden, können wir übrigens daran sehen, dass ein Händler, der einen Rabatt bewirbt, immer den niedrigsten Preis der vergangenen 30 Tage angeben muss. Da können wir uns ganz gut dran orientieren. Rabatte sind logischerweise aber nicht nur für Verbraucher super, sondern auch für die Händler selber. Vor allem dann, wenn viele Geschäfte mitmachen. Denn wenn es viele Rabattangebote von unterschiedlichen Händlern in der City gibt, dann lockt das erfahrungsgemäß auch mehr Kunden in die Innenstädte.
So ein ganzes Geschäftsjahr rettet eine kurze Rabattaktion wie der Sommerschlussverkauf allerdings nicht. Das IFO-Institut hat sich umgehört und mitgeteilt, dass jeder 6. Einzelhändler in Deutschland Existenzsorgen hat. Das sind so viele wie noch nie und dementsprechend sind die Insolvenzen auch auf ihrem höchsten Stand seit 10 Jahren aktuell.
Und woran das liegt, könnt ihr euch vermutlich schon denken. Der Einzelhändler bei uns um die Ecke hat keine Chance gegen die starke Konkurrenz aus dem Ausland wie Temu oder Shein zum Beispiel. Und selbst Discounter wie Aldi oder Woolworth machen es den Händlern schwer. Vor allem denen, die weder super günstig noch super teuer sind. Den Anbietern von Luxus- oder Discountware geht es laut dem Handelsforschungsinstitut IFH dagegen ziemlich gut.
Ja, diesen ganzen Blumenstrauß voller Infos, den geben wir euch heute mit auf den Weg, damit ihr mitreden könnt, egal wem ihr heute begegnet.
Und auch morgen starten wir beide mit euch wieder 15 Minuten in den Tag. Wäre schön, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid.
Tschüss, bis morgen.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.